wir können heute kein Schiff bauen, das nicht sich zumindest Gedanken darüber macht, wie wir das irgendwie nachrüsten, ergänzen können oder ähnliches, wenn die Technologiereife gegeben ist. Da arbeiten wir jeden Tag dran und da sehe ich auch, dass sich da einiges bewegt und dass immer mehr Möglichkeiten bestehen und wir von diesem Henne-Ei-Problem wegkommen, dass quasi die Technologie und der Treibstoff zeitnah verfügbar ist und dass er dann auch zu einem stabilen Preis verwendet werden kann oder die Technologie. Und im Moment sind wir da eben an einem sehr spannenden Punkt, wo ganz viel Bewegung überall drin ist und man noch einiges bewegen kann und das in die richtige Richtung.
Hallo und herzlich willkommen zu Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Frederik Schäfer. Über 80% des Welthandels gehen über See. Das Hemd, das Smartphone, der Morgenkaffee, fast alles war irgendwann auf einem Schiff. Und dieses System ist verletzlich. Es hängt an ein paar schmalen Stellen am Suezkanal, an der Straße von Malakka zwischen Malaysia und Sumatra oder auch an der uns mittlerweile gut bekannten Straße von Hormus, die vor allem eine Energieader ist. Und Schiffe brauchen Wasser unter dem Kiel, nicht nur auf hoher See. Diesen Sommer führten Donau und Rhein über Wochen so wenig Wasser, dass die Frachtschifffahrt vielerorts kaum noch fahren konnte, beziehungsweise noch immer nur eingeschränkt kann. Unverzichtbar ist das System Schifffahrt natürlich trotzdem. Und pro transportierter Tonne ist kaum ein Verkehrsträger so klimaeffizient wie das Schiff. Der Haken, wenn man das so sagen kann, ist vielleicht die Menge, weil so unvorstellbar viel über die Meere geht, kommen am Ende doch rund 3% der globalen CO2-Emissionen zusammen, ungefähr so viel wie der gesamte Flugverkehr. Denn angetrieben wird der Schiffsverkehr bis heute überwiegend von Schweröl, einem der schmutzigsten Kraftstoffe überhaupt. Und ja, einfach zu regulieren ist die Branche nicht. Ein Schiff fährt oft unter der Flagge eines Landes, mit dem es sonst nicht so viel zu tun hat. Und weltweite Regeln handeln 176 Staaten gemeinsam aus. In der zuständigen UN-Organisation, der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO. Und genau die hat im April 2025 zum ersten Mal ein verbindliches Klimaregelwerk für die ganze Branche beschlossen. Es schreibt vor, wie klimaschädlich der Kraftstoff höchstens sein darf. Wer darüber liegt, zahlt pro Tonne einen Preis, also pro Tonne CO2. Nichts dergleichen gab es je für einen kompletten Wirtschaftszweig. Doch im Oktober 2025 wurde die Annahme auf Druck der USA vertagt, die den einzelnen Staaten mit Sanktionen und Zöllen gedroht hatten. Nun stimmen im Dezember 26 die Mitgliedstaaten erneut darüber ab. Und während die Politik ringt, läuft in der Industrie ohnehin längst ein Wettrennen um den Antrieb der Zukunft. Batterien, Wasserstoff und die daraus gewonnenen Kraftstoffe bis hin zu einem Comeback des Windes, wenn man das so sagen kann. Über all das spreche ich nun mit zwei super Gästen. Sören Ehlers leitet das Institut für maritime Energiesysteme im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dem DLR, in der Nähe von Hamburg und forscht an den Antrieben von morgen. Hallo Sören.
Hallo Frederik.
Und Nora Wissner, Senior Researcherin vom Öko-Institut in Berlin, verfolgt genauestens die Verhandlungen bei der IMO und den europäischen Emissionshandel im Seeverkehr. Hallo Nora.
Hallo.
Schön, dass ihr dabei seid. Beginnen wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Nora, magst du starten?
Ja, genau. Ich bin Senior Researcherin am Öko-Institut. Wir sind ein Institut, was seit Jahrzehnten sich mit verschiedenen Umweltthemen auseinandersetzt und so zwischen Forschung und Politikberatung meistens steht. Und ich beschäftige mich seit nun gut 6 Jahren mit dem Luft- und Seeverkehr mit einem Fokus auf die Regulierung und die Kraftstoffe.
Danke. Sören?
Ja, du hast ja schon gesagt, ich bin der Direktor des DLR-Instituts, tatsächlich für maritime Technologien und Antriebssysteme, weil wir noch ein bisschen mehr machen als nur maritime Technologien. Maritime Energiesysteme haben wir uns umbenannt. Und wir schauen uns im Prinzip die gesamte Bandbreite an, von der Energieerzeugung, der Konvertierung, bis hin zur optimierten Verwendung für autonome Systeme oder hochautomatische Systeme, so wie wir eben die gesamte Kette energieeffizienter gestalten können, aber auch sicherer und resilienter.
Wunderbar. Da steckt bei euch beiden viel Expertise drin. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, Sören, ich habe es eingangs gesagt, mehr als 80% des Welthandels werden auf dem Seeweg transportiert. nimm uns doch zu Beginn vielleicht mal mit. Tausende Container an Bord, nur 20 Leute Besatzung, ich weiß nicht, 4 Wochen von Rotterdam nach Shanghai. Wie funktioniert der Betrieb eines so großen Containerschiffs?
Ja, im Wesentlichen ist da ein großer Verbrennungsmotor drauf, der mit einer direkten Welle auf einen Festpropeller geschaltet ist und der sorgt dafür, dass das Schiff vorwärts fahren kann und dahinter ist dann noch ein Ruder und dann kann es auch noch steuern. Im Wesentlichen war es das. Also das ist ist natürlich trotzdem ein Hightech-Produkt, weil der Verbrennungsprozess sehr optimiert ist. Ja, die Treibstoffe sind nicht besonders sauber, das ist richtig. Aber die Menge an Energie, die hier pro Kilogramm oder auch Tonne, die transportiert wird, verwendet wird, ist halt extrem gering. Denn wenn einmal dieser Initialreibungswiderstand vom Schiff im Wasser überwunden wurde, dann fährt nicht von alleine, aber es funktioniert schon sehr gut. Und diese Skalierung funktioniert beim Schiff eben sehr gut. Deshalb macht es auch Sinn, mehr als 20.000 Container auf so ein Schiff zu packen. Und wenn wir als Vergleich dafür 20.000 Container auf LKWs auf die Straße setzen würden, dann wäre das ein Vielfaches der Emissionen, die wir da erzeugen würden. Deshalb sind wir ja immer noch so gut und erzeugen nur so geringe Emissionen in Bezug auf die Gesamtmenge der Emissionen der Welt. Aber wir können natürlich trotzdem noch besser werden und daran müssen wir arbeiten.
Genau, und darüber sprechen wir heute. Du sagst es schon, 20.000 Container, also bis zu 25.000 Container sind die größten oder fassen die größten Containerschiffe heutzutage. Eine unvorstellbare Menge. Jetzt ein Thema, was uns zuletzt auch immer wieder beschäftigte, Nora, Sperrung, Umleitung, ja, gibt es immer wieder. Man denkt an die Blockade des Suezkanals vor ein paar Jahren, jetzt natürlich Hormuz und Co. Das kostet Zeit, Treibstoff, Geld. Ja, was bedeutet das für den Betrieb, wenn eine solche Passage wie jetzt Hormuz oder Suez ausfällt?
Wie du schon gesagt hast, der Transport von Waren dauert halt länger durch die Umwege und diese Verzögerung, zum Beispiel wenn von Asien nach Europa statt durch den Suezkanal um das Kap der Guten Hoffnung gefahren werden muss, dauert das halt 2 Wochen länger. Das sind halt etwa 4.000 Seemeilen mehr. Und diese Meidung von Fahrten durch diese Passagen erhöhen dann eben auch die Emissionen in der EU hat sich das auch schon bemerkbar gemacht. Also die Containerschiffe haben auf den Fahrten in die EU in 2024 im Vergleich zu 2023 über 40% mehr Emissionen ausgestoßen. Und die Reedereien kompensieren die längeren Transportdauern dann über höhere Frachtraten und die Aufschläge haben sich massiv erhöht, im Mittel um 25-40% und zu Hochzeiten ja über 100%. Und diese Aufschläge müssen dann die Kunden der Reedereien zahlen, also die Importeure wie große Firmen wie IKEA oder ähnliches. Und beim Endkunden ist es aber kaum bemerkbar, weil, wie Sören schon gesagt hast, die Transportkosten verteilen sich ja eben auf sehr viele Waren, die gleichzeitig auf dem Schiff transportiert werden.
Das heißt, kann man das an dem Beispiel eines Produktes irgendwie festmachen, um wie viel teurer das für einen Endkunden wird?
Ja, beispielsweise, wenn man sich Sneaker oder Schuhtransport von Asien nach Europa vorstellt, bei dem würde sich die Preiserhöhung in wenigen Cents widerspiegeln, die dieser Umweg dann mehr kostet.
Wenn ich das ergänzen darf, da ist auch das große Potenzial drin. Das sind für den Endverbraucher marginale Erhöhungen der Kosten. Wenn wir aber dafür sorgen könnten, dass da mehr Kosten auflaufen, die auch für eine bessere Technologie, eine emissionsfreiere verwendet werden könnte, dann würde das an dem Gesamtprodukt im Laden eigentlich nichts ändern müssen. Wir müssten nur Mechanismen dafür haben, die uns das erlauben, das zu tun. Und das ist ja auch, was du eingangs über die IMO und diese Regeln, die da aufkommen, über die wir bestimmt noch sprechen, eine Möglichkeit dazu geben muss. Da müssen wir noch weiter dran arbeiten, weil eben die Kosten an Stellen entstehen, die vielleicht gar nicht so kritisch sind in Bezug auf das Produkt, das am Ende im Regal steht. Trotzdem möchte natürlich niemand mehr für irgendwas ausgeben und auf der anderen Seite wird er dann nicht in eine Technologie entwickeln, die initial mehr kostet, um etwas einzusparen, was man unter Umständen gar nicht einsparen muss, weil die Marge so gering ist an der Stelle, an der sie sich auswirkt.
Damit sind wir eigentlich auch schon gleich bei sozusagen unserem ersten großen Block heute, Kraftstoffe, Antriebe, Alternativen, denn wie anfänglich gesagt, angetrieben wird die Hochseeschifffahrt wesentlich von Schweröl. Ja, Sören, was macht denn diesen Kraftstoff grundsätzlich so schwer ersetzbar, technisch und ökonomisch?
Das ist einfach seine extrem gute Energiedichte. Das heißt, zum einen ist es natürlich ein Schweröl, das ist mehr oder weniger ein Abfallprodukt aus einem Raffinerieprozess. Das ist ja eher so eine teerige Konsistenz, das muss erhitzt werden, damit es überhaupt so flüssig ist, dass es verbrannt werden kann. Da gibt's kaum andere Abnehmer für. Und dennoch ist die Energiedichte eben so hoch, während es auf der anderen Seite auch relativ preiswert ist, sodass wir da quasi in einem relativ kleinen Tank an Bord die Menge Energie bereithalten können, die wir für diese ganze Überfahrt brauchen. Und jeder andere Treibstoff, wenn wir zum Beispiel ganz im anderen Spektrum Wasserstoff nehmen, brauchen wir ungefähr 10-mal so viel Volumen, kommt auf die Isolierung an, gibt es auch noch nichts Wirkliches für. Also alle anderen Sachen sind um ein Vielfaches größer und reduzieren dann in einem Maßstab die Transportkapazität, dass es auf jeden Fall einen Einfluss auf die Kosten haben wird, der dann auch wiederum spürbar ist. Und da liegt im Wesentlichen das Problem drin, dass dazwischen sich alle anderen Treibstoffe anordnen, die aber alle eine schlechtere Energiedichte haben als Diesel oder sogar Schweröl. Und dennoch wir Lösungen dafür finden müssen, dahin zu kommen, die zu verwenden.
Die einzelnen Treibstoffe würde ich gerne auch gleich einmal einzeln durchgehen mit vielleicht Vor- und Nachteilen. Vielleicht nochmal eine weitere Alternative, die es gibt, Batterien. Im Februar wurde in China das bisher größte vollelektrische Containerschiff abgeliefert, die Ning Yuan Dian Kun, wahrscheinlich nicht ganz korrekt ausgesprochen, aber so wird zumindest sozusagen übersetzt geschrieben, mit Batterien in tauschbaren Standardcontainern. Sören, reden wir hier über eine Nischenlösung oder wie weit lässt sich der Batterieantrieb ausreizen in der Schifffahrt?
Also grundsätzlich ist es so, dass ein Energiesystem immer für das Einsatzgebiet optimiert sein muss. Und es gibt weder den einen Treibstoff noch den einen Energielieferant. Wenn also die Transportroute kompatibel zu der Menge an Energie ist, die man in der Speicherweise eben mitführen kann, zum Beispiel in Batterien, dann ist es natürlich valide, das so zu tun. Auch die Meyer Werft hat ja erst vor kurzem ein Kreuzfahrtschiff, das vollständig batterieelektrisch fahren soll, als Konzept vorgestellt. Und es gibt auch natürlich viele Fähren, bei denen ist es ein bisschen prädestiniert, das batterieelektrisch zu tun, weil natürlich Start und Ziel meist recht nah beieinander liegen und da auch eine Infrastruktur vorhanden ist, in der man entsprechend laden kann. Aber auch hier ist einfach die Frage, können wir, genau wie bei jedem PKW auch, die sind ja durch die Batterie in der Reichweite begrenzt und meist ist die Begrenzung größer als die Reichweite, die durch einen Dieseltank vorhanden wäre. Und wenn das aber zusammenpasst, dann ist das eine valide Lösung, dafür auch eine Batterie zu benutzen. Mit der einzigen Ausnahme, dass die Batteriesysteme in der Regel sehr viel teurer sind und die Anschaffungskosten damit hoch sind und wir auch mehr Volumen nach wie vor verbrauchen und dann einfach den Schnittpunkt finden müssen zwischen der Menge, die noch transportierbar in den Containern für Fracht ist und der Menge an Containern, die dann für die Batterie notwendig ist. Das heißt, von Fernost nach Europa werden wir damit so schnell nicht batterieelektrisch fahren, weil da einfach zu wenige Container mit Fracht mitgenommen werden könnten und wir dann diese Batterien alle bräuchten. Aber für kürzere Routen und Feedersysteme ist es auf jeden Fall eine valide Variante, um sich das anzuschauen, wo es nutzbar ist.
Vielleicht noch 2, 3 Zahlen zu dem chinesischen Schiff, das ich gerade genannt habe. Das ist 128 Meter lang, 21 Meter breit und hat eine Kapazität von 742 TEUs, also Standardcontainern. Jetzt haben wir eben gehört, die größten Containerschiffe der Welt gehen bis auf 25.000 hoch. Also es ist dann ungefähr Faktor 30 oder so, ne? Geringer. Angetrieben wird das Ganze von 10 standardisierten Batteriecontainern. Die haben zusammen eine Kapazität von 20.000 Kilowattstunden, also 20 Megawattstunden. Und genau, ausdrücklich ein Küstenzubringerschiff, wie du es gerade schon genannt hast. Auf diesen Strecken könnten sich elektrische Antriebe also lohnen. Ähnliche Bedingungen herrschen ja auf dem Fluss, kurze Wege, feste Routen, das Stromnetz jetzt nicht allzu weit entfernt. Das ist für uns in Österreich als Land am Strome ohne Meereszugang besonders interessant. Sören, welche Rolle spielen Binnenschiffe da beim Umstieg auf elektrische Antriebe? Kommt da irgendwie ein Push aus der Binnenschifffahrt?
Also wir haben das zum Beispiel für den Rhein untersucht und haben festgestellt, also häufig ist da die Hürde ja, dass die Betreiber sagen, wir können eigentlich keine anderen Treibstoffe aufnehmen, weil wir wollen nur einmal im Monat bunkern. Also Dieseltreibstoff aufnehmen und ansonsten haben wir keine Zeit dafür. Das passt nicht in die logistischen Abläufe. Und da haben wir uns zum Beispiel angeschaut, wie häufig müssen die Schiffe denn, also halten die sowieso und liegen irgendwo und warten auf neue Ladung oder werden be- oder entladen. Und würde diese Zeit jeweils theoretisch reichen, um sie mit elektrischer Energie zu versorgen, um den nächsten Haltepunkt zu erreichen? Da ist sicherlich die Energie erstmal nicht vorhanden, aber wir haben relativ leicht festgestellt, dass gut 60% der Schiffe theoretisch batterieelektrisch versorgt werden könnten, weil die Kapazität an Energie, die wir brauchen, bis zum nächsten Punkt und die Zeit, die sie da verbringen, ausreichend sind, um sie wieder zu beladen und so viel Energie mitzuführen. Auch unter der Berücksichtigung der Massen, die wir da an Bord bringen, weil natürlich die Energie in der Batterie viel schwerer ist und damit der Tiefgang beeinflusst sein kann. Und wie du ja auch am Anfang gesagt hast, in diesem Jahr war wieder sehr wenig Wasser in unseren Flüssen, die dann als Transportadern, wenn das Schiff einen höheren Tiefgang hätte, vielleicht nicht mehr in Frage kommen. Und damit die Begrenzung auch nochmal bestehen könnte, wie viel Energie batterieelektrisch mitgenommen werden kann. Aber es ist eine sehr valide Variante, das zu tun. Mit dem einzigen oder großen Haken, aktuell ist ein marinisierter LKW-Motor an Bord von einem Binnenschiff, sehr überschaubar in den Kosten, hält vielleicht 10 bis 15 Jahre, kostet vielleicht 10 bis 15.000 Euro. Wenn wir ein batterieelektrisches System in der Größenordnung verwenden wollen, sind wir da mindestens bei dem Faktor 10, vielleicht noch sehr viel höher. Aber nehmen wir mal an, da gibt es irgendwann eine gewisse Skalierung und die Preise sind attraktiver. Und da ist eigentlich das größte Problem, das in einem Binnenschiffssegment einzubringen, wo wir ja eigentlich häufig Familienbetriebe haben, die ein Schiff besitzen und wie diese Kosten gedeckt werden sollen. Dafür gibt es noch kein wirkliches Konzept, wenn sie denn so sind, wie sie sich aktuell darstellen.
Eine Rückfrage, wie wird aus einem LKW-Motor ein marinisierter
Ja, im Wesentlichen wird die, also normalerweise hat man ja beim klassischen Motor im LKW vorne einen Kühler, da kommt die Luft ran. Das klappt jetzt beim Schiff nicht so ganz, weil der sitzt ja irgendwo unten drin. Das heißt, da muss das Kühlsystem umgebaut sein, möglicherweise, weil es eine Zweikreiskühlung gibt und das Wasser, das das Schiff umgibt, nimmt, um einen zweiten Kühlkreislauf zu kühlen. Und dann muss es in einer anderen Weise an Getriebe oder auch an einen Genset und dann einen Elektromotor mit Propeller angeschlossen werden. Da gibt es verschiedene Varianten. Also man kann ihn nicht eins zu eins so verwenden, aber die Umbaumaßnahmen sind marginal und ist ein Standardprozess, sowas zu tun.
Okay, dann wechseln wir jetzt nochmal von den Küsten oder den Flüssen auf die hohe See. Dort stoßen dann elektrische Antriebe an ihre natürlichen Grenzen. Jetzt werden dort vor allem ja Methanol und Ammoniak als potenzielle alternative Lösung diskutiert. Wo stehen diese heute im Forschung und auch im realen Betrieb, wenn es das schon so gibt,
Sören? Ja. Also Methanol ist vom Handling sehr einfach. Also das ist nahezu in einen Standardtank einzufüllen. Da gibt es ein paar Probleme noch mit der Beschichtung des Tanks. Und möglicherweise muss die Gasphase im Tank inertisiert werden. Vielleicht mit Stickstoff, muss aber auch nicht sein. Da gibt es verschiedene Untersuchungen, die noch laufen, was das wiederum für einen Einfluss auf den Treibstoff hat, der dann im Motor selbst ankommt. Methanol ist ja ziemlich flüchtig. Das heißt, wenn die Lagersitze nicht mehr überall so gut passen, dann könnte es sein, dass es da zu Leckagen an den Injektoren oder anderen Stellen kommt. Da gibt es durchaus noch Probleme, die nicht gelöst sind. Aber da arbeiten einige dran, in einer skalierbaren Größe, universell verwendbar. In quasi Zwei- und Viertaktmotoren gibt es noch nicht für jeden Bereich eine Lösung. Aber in gerade diesen größeren Motoren, wie sie vielleicht auch für ein Containerschiff verwendet werden, da gibt es Varianten, die einsatzfähig sind und zumindest die Schiffe schon mit diesem Siegel Methanol Ready verkauft werden. Das hat aber auch eine ziemliche Abstufung. Also ich vergleiche das oft mit dem Siegel HD Ready, das es vor 15 Jahren auf dem Fernseher gab. Den möchte man sich heute auch nicht mehr kaufen. Also da ist noch sehr viel passiert in der letzten Zeit. Und bei manchen heißt es, es kann einmal in seiner Lebenszeit mit dem neuartigen Treibstoff verwendet werden und ist dafür vorbereitet. Und in dem anderen Fall kann es heißen, dass es eigentlich regelmäßig, wenn Methanol verfügbar ist, das verwenden könnte. Und man das einfach schon tut als Option, wenn der Markt da ist und man das Methanol auch überall einkaufen kann. Also da gibt es verschiedene Varianten für, aber von der Technologiereife in einigen Bereichen ist es verfügbar. Kleinere Viertaktmotoren, da sieht es noch ein bisschen schwierig aus. Bei größeren, wie für Containerschiffe, da gibt es verschiedene Lösungen. Zumindest sind sie bei den Herstellern verfügbar und werden auch eingebaut. Es ist aber nach wie vor ein gewisses Nischenprodukt.
Und Ammoniak?
Ammoniak ist ähnlich. Das ist natürlich, was die Lagerung betrifft, rein theoretisch bei Raumtemperatur auch gut. Historisch bedingt ist das nicht unbedingt der favorisierte Treibstoff für einige. Personen, die zur See gefahren sind vor einigen Jahrzehnten, da wurde Ammoniak klassischerweise bei Kühlschiffen als Kühlmittel verwendet. Das hat zu vielen Unfällen und auch tödlichen Unfällen gesorgt. Also da würden viele sagen, das wollen wir nicht mehr an Bord haben. Und es ist natürlich auch ein heftiges Umweltgift. Wenn es ins Wasser gelangt, haben wir da ein riesiges Problem. Das heißt, da müssen die Sicherheitsvorkehrungen noch viel, viel größer sein und funktionieren, um diese Risiken, die damit einhergehen, aufzuwiegen. Es gibt aber da verschiedene First Mover, wie zum Beispiel Betreiber von Fahrzeugtransportern, die sich genau sowas anschauen und die natürlich sagen können, naja, wir haben da so ein spezielles Produkt, da sind keine Personen drauf, wir können das Personal so gut schulen, dass sie am Ende mit diesem Gefahrstoff umgehen können und wir fahren eben auch nur zu sehr wenigen ausgewählten Häfen, in denen dann so ein Treibstoff für uns auch verfügbar sein kann. Gerade bei Ammoniak ist natürlich aber auch eigentlich so, dass die Menge, die heute verfügbar ist, von der Düngemittelindustrie schon komplett verwendet wird. Und das jetzt nicht mal eben noch so ein Treibstoff ist, der dann einfach noch zusätzlich da ist. Auch da müssen sich noch Mechanismen ergeben und entwickeln.
Wobei ja gerade beim Wasserstoffhochlauf ja ein großes Thema ist, wer sind die Nachfrager, wo könnten da neue Bedarfe entstehen, und da ist natürlich die Schifffahrt auch ein großer potenzieller Abnehmer.
Ja. Völlig richtig, und dafür ist so ein Derivat, dass wir aus dem Wasserstoff, der ja viel schwieriger vom Handling ist, also gasförmig, ist er zwar einfach zu handeln, aber da ist die Energiedichte ja jenseits von Gut und Böse, um das für eine lange Strecke zu verwenden. Flüssig, da fehlt es uns an entsprechenden Tanksystemen, die wir da noch finden müssen. Da arbeiten viele dran, auch wir. Aber die finale sichere Lösung gibt es da möglicherweise heute kommerziell verfügbar auch noch nicht, zumindest nicht in der großen Skalierung. Und da bietet sich ein Derivat wie Methanol und Ammoniak auf jeden Fall an. Die Frage ist dann aber auch, kann es zu 100% wird es verbrannt oder wird es nochmal konvertiert und vielleicht in der Brennstoffzelle verwendet? Das würde dann natürlich auch nochmal einen Einfluss darauf haben. Aber auf CO2 verzichten zu können in dem einen Fall, ist natürlich eine attraktive Variante. Das ist bei der Verbrennung.
Jetzt gilt für viele LNG als Brückentechnologie. Nora, Frage an dich. Wie siehst du das? Verlängert das eher die fossile Ära oder verschafft es dem Umstieg ein Stück weit Zeit?
Also es ist weiterhin ein beliebtes, eine fossile alternative Option, aber ja, LNG verschafft dem Umstieg meines Erachtens nur bedingt Zeit, da wir damit weiterhin unsere fossile Abhängigkeit verlängern. Und wir haben ja gerade durch die Krise im Nahen Osten gesehen und den Angriffskrieg in Russland, wie sehr wir uns dann den Preisschwankungen durch die LNG-Importe und allem aussetzen. Und andererseits können Schiffe, die jetzt mit LNG fahren, zukünftig dann als etwas nachhaltige Alternative nur Biogas oder synthetisches Gas nutzen. Das ist zwar möglich, aber diese beiden alternativen Kraftstoffe sind eben auch sehr begehrt in anderen Sektoren, wie dem Gebäude- und Industriesektor. Und da ist natürlich dann die Frage, wie viel davon die Schifffahrt überhaupt abbekommen würde.
Vielleicht Sören dazu, also diese Dual-Fuel-Lösungen sind ja gerade durchaus nachgefragt, oder? Erläuter uns das doch bitte auch nochmal.
Ja, das ist, also die einfachste Variante ist im Prinzip, also nicht jeder von den alternativen Treibstoffen, der ist so leicht entzündbar, deshalb brauchen wir da oft auch noch irgendeinen Pilot Fuel, also der die Zündung dann erzeugt, und dann mischen wir das bei. Und theoretisch könnte man sich jetzt vorstellen, dass man das in jedem beliebigen Mischverhältnis macht. Nur muss man diese Mischung irgendwie erzeugen. Und man könnte das jetzt über Injektoren machen. Da gibt es eben aufgrund von der Korrosivität zum Beispiel von Methanol bei kleineren nach wie vor Probleme. Das heißt, eine ganz einfache Variante ist das im Prinzip einfach vom Turbolader zu verstäuben. Und dann wird das so als Gas-Luft gemischt in die Brennkammer eingesaugt. Das erzeugt aber gar nicht in jedem Fall bessere Emissionen, wie wenn wir nur Diesel verwenden würden. Weil das natürlich nicht mehr so ein Hochtechnologie-Prozess ist, wie wir den über eine sehr regulierte Brennkammer durch Injektorentechnik haben. Und da wird ganz viel dran gemacht, um das so herzurichten. Aber so final weit ist man an manchen Stellen eben noch nicht. Also es gibt quasi diese Variante des Zerstäubens und in die Brennkammer bringen oder des Injizierens durch einen Injektor. Wenn das funktioniert, kann das gut sein. Aber das Problem ist dann eben auch, wie viel von dem einen oder dem anderen ist verfügbar? Kann man immer in dem gleichen Verhältnis fahren? Und daraus ergeben sich dann leider noch so ein paar Zusatzanforderungen, dass eigentlich die Schmierstoffe für den Treibstoff zertifiziert sein müssen. Das heißt, auch für jedes Mischverhältnis. Und daran scheitert es zum Teil auch praktisch, weil es viele hundert oder gar tausend Prüfstandsstunden erfordert, um so einen Schmierstoff für diesen Treibstoff oder das Treibstoffgemisch zu zertifizieren. Das heißt, wenn das denn alles mal, also Erfahrung dafür vorliegen, ist das okay. Aber da wir ja in der maritimen Branche recht konservativ sind, würde man sich dann auf wenige Gemischverhältnisse möglicherweise festlegen oder vielleicht auch nur auf eins erstmal, um damit loszulegen, wenn dieser Beimischtreibstoff verfügbar ist, um zu sagen, okay, in dem funktionieren auch meine Schmierstoffe. Dann bräuchte es eigentlich wieder Laborversuche, um wiederum die Schmierstoffqualität nachzuweisen für das nächste Mischverhältnis. Und das ist eine ziemlich unendliche Kette, um da überall vorab sicher zu sein, dass das zertifizierbar ist, weshalb das nicht überall in jeglicher Form verwendet werden kann.
Okay. Jetzt sagst du sogar konservative Branche. Wenn man jetzt Freude an traditionellen Antriebskonzepten hat, dann freuen einen auch die Überschriften, die man ab und zu liest. Der Wind kehrt zurück als Antriebsform. Heute dann nicht nur in Form von Segeln, sondern auch in Form von drehenden Rotoren. Moderne Segelsysteme natürlich auch. Wie nischig ist das? Oder welche Rolle kann wirklich zukünftig auf Frachtschiffen auch spielen? So? Ja.
Also unter der Annahme, dass Treibstoffe und Energie in der Form zukünftig Geld kostet, haben wir aus schiffbaulicher Sicht nur zwei Möglichkeiten. Entweder den Blockkoeffizient klein zu machen, das heißt auch wieder traditionell nach dem Konzept Länge läuft. Also wir machen ein Schiff ganz lang und schlank, weil es dann gut mit wenig Widerstand durchs Wasser fahren kann. Oder wir setzen Segel drauf. Das ist eine gewisse Nische, weil wir natürlich üblicherweise mit dem Schiff überall lang fahren können wollen und nicht nur da, wo der Wind weht. Und da sind wir natürlich da wieder irgendwie in der Historie gefangen, dass man eigentlich ganz froh war, dass man vom Segel auf eine Dampfmaschine umsteigen konnte, weil man dann direkt dahin fahren konnte, wo man möchte. Das geht mit dem Segelantrieb natürlich nicht. Aber auch das haben wir untersucht und haben Modelle und ein Analysewerkzeug dafür, wo wir im Prinzip die ganze Weltkugel haben, die Wetterverhältnisse, die Strömungsverhältnisse, und dann sagen können, auf welchen Routen, für welchen Einsatzzweck würde es sich denn anbieten? Und da gibt es durchaus welche. Es geht sogar so weit, dass man sagen kann, wir könnten die Segel sogar ein bisschen größer dimensionieren und vielleicht per Rekuperation mit einem Hydrogenerator wieder ein bisschen Energie abzapfen, weil es dann doch mit dem größeren Segel etwas langsamer fährt, aber wir auch den Bordbetrieb sicherstellen können. Und der Bordbetrieb, der erfordert sehr, sehr viel Energie. Früher beim Segelboot vielleicht noch aus Holz, da war natürlich an Bord kaum elektrische Verbraucher, ganz am Anfang gar keine. Heute ist das so, dass der eigentliche Vortrieb vielleicht nur die Hälfte von der Energiemenge erfordert, die das ganze Schiff hat, je nachdem, was da drauf ist. Wenn da noch Kühlcontainer oder andere Sachen drauf sind und natürlich die ganze Brücke, das ist ja alles elektrisch. Das heißt, das müssen wir auch versorgen. Und nur von A nach B zu kommen, geht mit dem Segelsystem irgendwie schon, wenn da Wind weht, aber das Gesamtsystem muss halt funktionieren. Das heißt, als Zusatzsystem ist es auf jeden Fall in einem größeren Spektrum verwendbar. Als reines Vortriebssystem wird es schwierig. Oder wir haben eben eine Möglichkeit, vielleicht da noch Energie rauszunehmen. Aber auch da gibt es nur wenige Routen, bei denen der Einsatz da effizient möglich ist. Mhm.
Okay, jetzt haben wir verschiedene Antriebsformen durchgegangen. Hast du einen Favoriten, Sören, für die Zukunft? Auf wen würdest du dein Geld setzen? Oder ist es letztendlich eine Kombination? Oder wenn du dir jetzt anschaust, wie die Reedereien aktuell investieren, geht es dann doch in Richtung Methanol am ehesten? Oder ist es noch zu früh, das wirklich so zu sagen?
Also mein Favorit ist auf jeden Fall ein hybrides System, das möglichst modular ist. Weil wir eben nicht wissen, was in 25 Jahren oder auch in 20 und dann soll das Schiff vielleicht noch 5 Jahre verwendet werden, weil wenn wir es heute bauen, dann wird es mindestens 25 Jahre im Einsatz sein müssen, damit es sich amortisiert und rechnet. Und wie sich Preise für Treibstoffe bis dahin entwickeln und die Verfügbarkeit, das können wir heute nicht mit Sicherheit sagen. Das können wir in verschiedenen Szenarien betrachten und auf die müssen wir irgendwie vorbereitet sein. Und das würde ich ein bisschen wie mit dem Fahren mit dem Verbrennungsmotor im Auto zur Tankstelle. Da sind auch mehrere Zapfsäulen und man muss das ein bisschen kombinieren. Gleiches gilt schon zum Beispiel für die Verwendung von Batteriesystemen und Verbrennungsmotoren. Die können wir ja prima in Kombination verwenden, um einfach diese Lastspitzen durch die elektrischen Systeme abzudecken. Also wenn wir zum Beispiel ein Schiff haben, das im Hafen ist und als Schlepper verwendet wird, das fährt die ganze Zeit. Der Motor ist so dimensioniert, dass es ein großes Containerschiff an den Haken nehmen kann und sicher an die Kaikante bringt und auch wieder raus. In dem Moment, in dem das Schiff an der Trosse ist, braucht es eine entsprechende Schleppleistung. Und dafür muss der Motor dimensioniert sein. Das macht es vielleicht 3-mal am Tag. Für die restliche Zeit brauchst diese Motorleistung nicht. Also können wir natürlich auch einen kleineren Motor nehmen und nur für diese Schleppleistung eine Batterie verwenden. Und das wäre jetzt eine einfache Kombination, in der wir viel weniger Emissionen und weniger oder ressourcenfreundlicher mit dem Verbrennungssystem sind und den Rest aus der Batterie rausnehmen. Und das ist in beliebiger Weise koppelbar. Da könnten wir auch über Brennstoffzellensysteme nachdenken, die wir vielleicht verwenden für die Hotellast auf dem Kreuzfahrtschiff. Das heißt, auch solange das im Hafen liegt, haben wir keine Emissionen im Wesentlichen. Aber wenn es dann auf große Fahrt geht, dann brauchen wir die Motoren wieder, um die Schiffe vorwärts zu bewegen. Und in diese Richtung der Hybridisierung wird sehr viel passieren.
Sehr spannend, danke. Ich würde mal sagen, soweit die Technik. Welche sich letztlich durchsetzt, hängt ja auch wesentlich an der Regulatorik. Zuständig ist die IMO, anfänglich schon einmal gesagt, eine UN-Organisation, in der die Staaten die Regeln der weltweiten Schifffahrt aushandeln. Dort wurde im April 2025 das Net Zero Framework beschlossen. Nora, was steht da drin und für wen gilt es?
Ja, das ist sehr spannend. Also das Net Zero Framework ist im Vorschlag auf globaler Ebene einen Standard einzuführen, der schrittweise die Treibhausgasintensität von Kraftstoffen reduzieren soll. Und wie du eingangs schon gesagt hast, je nachdem, ob die Schiffe diese Obergrenze der Treibhausgasintensität jährlich einhalten oder nicht, müssen sie Strafen zahlen oder können überschüssige Zertifikate verkaufen. Es ist also so eine Art Mischung aus Kraftstoffstandard und Emissionsbepreisung. Und dieses Net-Zero-Framework soll halt helfen, das Klimaziel der IMO zu erreichen, nämlich den globalen Seeverkehr bis 2050 klimaneutral zu machen. Und dieser Text des Net-Zero-Frameworks, den die 176 Mitgliedstaaten der IMO im April beschlossen haben, das war erstmal nur der grundlegende Entwurf. Und dieser hätte dann im Herbst 2025 abschließend beschlossen werden sollen.
Und es ist nicht so weit gekommen, denn die USA haben... Also die USA unter Trump haben eine Vertagung der Annahme erwirkt, indem sie einzelne Mitgliedstaaten mit Sanktionen gedroht haben, mit Zöllen gedroht haben. Wenn ich es richtig gelesen habe, ging das so hoch, dass wirklich der Außenminister bei Mitgliedstaaten angerufen hat und ihnen gedroht hat, dass sie dort nicht zustimmen sollten. Jetzt gibt es im Dezember die nächste Abstimmung. Wie ist jetzt aktuell die Lage davor? Und ja, was wird passieren, wenn es wieder scheitert? Wird es dann wieder um ein Jahr verschoben oder wie geht es da weiter, Nora?
Ja, es liegen jetzt wieder 4 Vorschläge zur Abstimmung im Dezember auf dem Tisch und alle Vorschläge sind im Endeffekt Abwandlung des originalen Entwurfes aus dem letzten Jahr. Und die Vorschläge variieren sehr in der Ambition, aber einer ist eben quasi noch der originale Vorschlag, nur mit einem späteren Startdatum. Und aus unserer Sicht wäre das auch die beste Option, diesen ursprünglichen Entwurf des Net Zero Frameworks anzunehmen. Denn der wurde halt lange verhandelt und stellt einen hart erkämpften Kompromiss zwischen Klimaschutz und politischer Machbarkeit dar. Aber insgesamt ist es schwer zu sagen, was bei der Abstimmung im Dezember passiert, weil es gab schon immer Länder, die progressiver waren bei der IMO, um die Klimaregulierung vorangetrieben haben, wie die EU-Mitgliedstaaten, aber auch Länder, die den internationalen Prozess ausbremsen. Und wie in vielen internationalen Verhandlungen ist halt gerade das Problem, wie von dir schon angesprochen, dass die USA gerade eben keine treibende Kraft mehr sind, sondern blockieren. Allerdings müssen für die Abstimmung oder dafür, dass das Net Zero Framework beschlossen wird, nur 2 Drittel der Vertragsstaaten zustimmen. Also es kommt daher sehr darauf an, was die anderen Länder bis Dezember machen und wie sie sich positionieren. Und ansonsten kann die Abstimmung halt wieder verschoben werden oder es werden neue Entwürfe eingereicht, um halt Konsens zu finden.
Und wenn es denn dazu käme, dass sie es jetzt wirklich annehmen, wäre das ein richtiger Gamechanger?
Ja. Ob dieses Framework wirklich dazu führt, die Ziele des Paris Agreement einzuhalten, also des Pariser Klimaabkommens, das ist so ein bisschen umstritten, je nachdem, wie man das dann, welche Annahmen man trifft. Aber es wäre auf jeden Fall ein Gamechanger, weil wir bisher keine so konkrete und feste Klimaregulierung auf IMO-Ebene haben. Bisher gab es eben nur so Energieeffizienzstandards für Schiffe in verschiedenen Varianten, die auch zu Energieeffizienzgewinnen und Emissionsminderungen geführt haben. Aber um halt dieses Klimaziel zu erreichen, muss wesentlich mehr passieren, nämlich vor allem der Kraftstoffwechsel, den du ja schon mit Sören besprochen hast gerade.
Mhm. Jetzt bei uns in der EU zahlt der Seeverkehr bereits seit 2024 im Emissionshandel für seine Emissionen, also ETS 1. Gerade erst hat die EU-Kommission vorgeschlagen, das System ein Stück weit zu verschärfen. Künftig sollen auch kleinere Schiffe zahlen als bisher und vor allem soll auch das Ausweichen auf Häfen kurz vor der EU-Grenze erschwert werden. Grundsätzlich, was bedeutet der Emissionshandel für Reedereien, Nora?
Also für die Reedereien bedeutet das, dass sie jährlich Zertifikate einreichen müssen, in der Höhe, wie sie auch Emissionen verursachen. Ähnlich wie jetzt schon die stationären Industrieanlagen und der Luftverkehr unter dem Emissionshandel. Und der Preis für so ein Zertifikat für die Emissionen liegt momentan bei etwa 80 Euro pro Tonne CO2 und erfasst werden halt Emissionen auf Fahrten in europäischen Gewässern und in Häfen sowie 50% der Emissionen in internationalen Gewässern, also auf Fahrten von der EU nach Drittstaaten oder wieder in die EU hinein. Und in 2024 umfasste der Emissionshandel für den Seeverkehr damit etwa 90 Millionen Tonnen CO2. Und seit diesem Jahr, also seit 2026, umfasst der Emissionshandel eben nicht mehr nur CO2-Emissionen im Seeverkehr, sondern auch Lachgas- und Methanemissionen. Und letztere entstehen zum Beispiel bei der Verbrennung von LNG. Mhm. Und für die Reedereien bedeutet das natürlich gestiegene Kosten, die sie aber, wie schon besprochen, gut an die Endkunden weitergeben können. Und sie könnten ihre Kosten unter dem Emissionshandel eben senken, indem sie alternative Kraftstoffe nutzen, für die dann eben keine Emissionen angerechnet werden oder indem sie ja durch Energieeffizienzmaßnahmen Emissionen mindern.
Jetzt habe ich gerade gesagt, dass in dem neuen Vorschlag adressiert wird, dass das Ausweichen auf Häfen vor der EU-Grenze, also ich glaube Marokko oder so spielt da eine Rolle, erschwert werden soll. Ist das ein konkretes, aktuelles, größeres Problem, dass das so umgangen wird, die EU-Regulatorik?
Ja, du sprichst das Thema Carb Leakage an. Damit bezeichnet man die Verlagerung von Emissionen außerhalb des Geltungsbereiches von Klimapolitiken oder in diesem Fall den EU-Klimapolitiken. Aktuell ist die Evidenz noch sehr gering. Es gibt erste Anzeichen, aber man konnte noch keine größere Emissionsverschiebungen feststellen. Aber da das eben eine große Sorge gerade der europäischen Mittelmeerhäfen ist, dass dann eben Schiffe vermehrt in Häfen in Nordafrika umschlagen und so versuchen, ihre Emissionen unter dem Emissionshandel zu reduzieren, wurde eben diese sogenannte Umschlagsklausel im ETS eingeführt, schon mit Beginn des ETS, also des Emissionshandels für den Seeverkehr in 2024, nämlich dass dann diese, also die Häfen in Nordafrika gelten dann nicht mehr als Stopp vor der EU und dadurch können die Emissionen oder die Fahrten nicht, die unter den Emissionshandel fallen, nicht reduziert werden, sondern die gelten dann einfach auch als vom Emissionshandel abgedeckt.
Jetzt gibt es noch ein zweites wesentliches EU-Instrument und zwar Fuel EU Maritime oder Fuel EU Maritime schreibt seit letztem Jahr 2025 vor, dass der Kraftstoff Jahr für Jahr klimafreundlicher werden muss. Wie greift das mit dem Emissionshandel zusammen?
Die Fuel-EU-Maritime-Verordnung ergänzt quasi als Kraftstoffstandard den geltenden Emissionshandel. Also Fuel-EU-Maritime gibt klar vor, wie lange noch welche Kraftstoffe ohne Strafe genutzt werden können auf Basis ihrer Treibhausgasintensität. Und der Emissionshandel bewirkt dann eben ein Bepreisungssignal im Sektor und führt zu einer kosteneffizienteren Transformation. Die Instrumente haben also unterschiedliche Rollen. Und hervorzuheben ist, finde ich, dass im Vergleich zum europäischen Luftverkehr im Seeverkehr beide Instrumente auch internationale Verkehre bzw. Emissionen regulieren, nämlich 50%. Und das gilt sowohl für Fuel EU Maritime als auch für den Emissionshandel im Seeverkehr.
Okay. Und wenn man das jetzt beides zusammennimmt, würdest du grundsätzlich sagen, taugt der europäische Weg als Vorbild für andere Weltregionen? Also ziehen diese nach oder wird das eher als europäischer Alleingang begriffen, ablehnend?
Also an sich hat die EU eher eine Vorreiterrolle und befeuert die Verhandlungen auf globaler Ebene. Nämlich die Diskussion bei der IMO um marktbasierte Instrumente, die waren vor etwa 15 Jahren schon mal da gewesen, sind aber in Stocken geraten und irgendwann komplett versandet. Und die EU fing dann einfach mangels dieser globalen Regulierung an, in 2018 erstmals die Emissionen des internationalen Seeverkehrs zu überwachen und dass sie Bericht erstatten müssen über die Emissionen und hat dann schließlich den Emissionshandel und Fuel EU Maritime eingeführt. Und parallel und eventuell auch dadurch hat dann wieder die Diskussion auf IMO-Ebene an Fahrt aufgenommen. Und prinzipiell wäre natürlich wünschenswert für einen globalen Sektor, wie der Seeverkehr ist, eine globale Regulierung zu haben, die einheitlich ist und nicht eine regionale Regulierung. Aber die Verhandlungslage bei der IMO ist eben schwierig und der Sektor steht unter Druck, eben auch etwas zu den Klimazielen beizutragen und die Emissionen zu mindern. Daher ist es wichtig und gut, dass die EU an ihren Instrumenten festhält und diese weiter ausbaut, solange bei der IMO kein Fortschritt erzielt wird.
Sören, vielleicht Grundsätze zu dem Themenblock von deiner Seite, siehst du das ähnlich?
Ja, also erstmal ist natürlich folgerichtig, dass das ein großer Schritt voran wäre, weil es ein Innovationstreiber ist, einfach so einen Mechanismus auf internationaler Ebene zu haben und damit es belohnt wird, in Zukunftstechnologien zu entwickeln, für die heute kein großer Incentive besteht. Weil die Ergebnisse, die sich damit erzielen, sich kaum auszahlen. Was ich ein bisschen problematisch sehe, ist, oder wir nicht vergessen dürfen, wenn jetzt die IMO internationalen Regularien in Kraft treten sollen, dann müssen die regionalen ja wieder abgeschafft werden, damit das irgendwie zumindest, was die Finanzierung und die Geldflüsse betrifft, eine Regelung gibt. Und was man also ich will damit nicht sagen, dass die regionalen Regeln nicht mehr bestehen, dass die erfüllt sein müssen, wenn die da hinfahren. Aber im Moment ist das ja auch ein Mechanismus, um Geld einzunehmen und weiter zu verteilen. Und das sehen natürlich auch andere lokale Regionen, die sagen, hey, wenn die Schiffe da hinkommen und wenn wir die Emissionen regulieren, dann können wir damit auch durch den Emissionshandel Geld einnehmen. Da bin ich nicht so ganz sicher, ob es wirklich zu dieser globalen Lösung im ersten Schritt kommt. Sicherlich wäre das zu begrüßen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass einige denken, wir machen erstmal unsere eigenen Regeln lokal und dann werden die sicherlich, so wie das in der Historie oft war, irgendwann zusammengeführt. Aber diese Wendung könnte theoretisch auch bestehen.
Also für mich als Nicht-Expertin der Thematik überhaupt die Idee, für etwas jetzt in dieser Zeit globale Regeln einführen zu können, klingt ja schon fast wie ein Wunschtraum, ja, weil die Welt entwickelt sich ja leider gerade jetzt auch in der internationalen Politik in eine andere Richtung. Nora, willst du vielleicht nochmal zu dem, was Sören gerade sagte? Du hast so ein bisschen den Kopf erst so ein bisschen hin und her gewogen, was die Frage anging, wenn die globalen Regeln kommen, werden dann die europäischen quasi, sind diese dann obsolet? Wie oder ergänzt sich das? Wie wäre das?
Ja, nur ergänzend. Also da hat sich die EU natürlich schon Gedanken drüber gemacht und da ist in der Emissionshandelsrichtlinie schon vorgesehen, dass sobald die IMO irgendwas beschließt, wird geschaut, inwieweit man den Emissionshandel der EU anpassen kann, aber ohne die Ambition zu schwächen. Aber wo Sören natürlich recht hat, ist, dass es viel um Geldflüsse geht. Und das wird natürlich dann für die EU sehr wahrscheinlich geringer, weil man wahrscheinlich irgendeinen Verrechnungsmechanismus sich ausdenken wird zwischen der globalen Regelung und der EU-Regelung. Allerdings muss man dazu sagen, dass das originale Net Zero Framework sehr wohl vorsieht, dass es auch ja, Geldflüsse geben soll, um die Transformation des Sektors zu finanzieren. Ob das natürlich bei den Verhandlungen nachher am Ende noch drinsteht, ist fragwürdig, aber sowas ist sehr wohl vorgesehen.
Ja. Spannend ist da auch, wer verwaltet diesen Geldfluss dann? Und wo liegt das Geld und wo wird es dann wie neu verteilt, gerade um in solche Zukunftstechnologien und Emissionsreduktionen zu investieren? Also Potenzial ist total super, aber ich befürchte, dass es da noch ein paar Länder gibt und auch Meinungen, die da noch mitreden wollen, wie das denn dann im Detail ausgearbeitet werden soll. Drück uns aber in jedem Fall die Daumen, dass es in die richtige Richtung weitergeht und seht es auch, gerade weil wir hier so ein Thema haben und einen Bereich haben, der so international ist, dass es eben nicht ohne die anderen gibt. Und das wissen auch alle, weil davon der Markt ja einerseits lebt und auch abhängt, dass es vielleicht eine gute Vorreiterrolle sein kann, wie man sowas auch machen kann, ungeachtet der regionalen, politischen und wie auch immer geachteten Differenzen, weil hiervon profitieren am Ende irgendwie alle.
Mhm. Jetzt verursacht die Schifffahrt ja nicht nur Emissionen, sondern sie bekommt auch die Auswirkungen des Klimawandels deutlich zu spüren. Bei uns in Österreich und vor allem in den östlichen Nachbarländern von Ungarn bis nach Rumänien hat uns die Donau in den vergangenen Wochen mit ihrem niedrigen Wasserstand große Sorgen gemacht, nicht zuletzt bei der Stromerzeugung, bei uns durch die Wasserkraft, andernorts ging es vor allem um die Kühlung von Atomkraftwerken. Ja, und auch die Hochseeschifffahrt spürt bereits deutliche Folgen. Vor ein paar Tagen kam erst die Meldung, dass der Panama-Kanal wegen zu geringer Niederschlagsmengen die Anzahl der Durchfahrten reduzieren muss. Auch nicht zum ersten Mal. Und andernorts sind dann Häfen von steigenden Pegeln bedroht. Nora, wie sehr stellt sich die Branche darauf ein, dass fürs Wetter, dass die Wasserstände unberechenbarer werden, was ändert das, müssen ihre Infrastruktur ändern, die Boote und so weiter.
Ja, also vielleicht erstmal zum Seeverkehr und den Seehäfen. Die sind natürlich genauso Meeresspiegelanstieg, Sturmfluten etc. wie unsere anderen Küstenabschnitte ausgesetzt. Und da muss zukünftig einerseits sich besser logistisch drauf eingestellt werden, um halt mit Verzögerungen oder Schäden umzugehen und Extremwetterereignissen. Aber auch geht es natürlich ganz viel um dass die Infrastruktur resilient ist, um diese Sachen auszuhalten. Und andererseits würden Häfen genauso von naturbasierten Maßnahmen zum Küstenschutz profitieren, wie auch unsere sonstige Küste, also Wiederherstellung von Feucht- und Mangrovengebieten. Jetzt vielleicht nicht direkt in der EU, die Mangroven, aber an anderen Orten der Welt ist sehr wichtig und ist dann auch hilfreich, um den Seeverkehr sicherzustellen. Und ja, für die Binnenschifffahrt, du hast es schon angesprochen, ist natürlich das große Problem der geringen Wassertiefen und Wassermengen. Und einerseits können natürlich Schiffe eingesetzt werden, die mehr auf Niedrigwasser ausgelegt sind, aber haben dann halt eine geringere Beladung. Da denke ich, wird es auf eine Mischung aus Maßnahmen ankommen. Also einerseits diese Schiffe, die besser angepasst sind auf die niedrigen Pegelstände, aber eben auch zu schauen, inwieweit kann man vielleicht doch noch die Wasserwege anpassen, aber dann eben mit den entsprechenden negativen Umweltwirkungen eventuell für dieses Ausbaggern der Wasserwege.
Apropos angepasste Wasserwege, jetzt gerade wieder groß in den Medien, der arktische Seeweg zwischen Europa und Asien, der ja infolge des Klimawandels in immer längeren Zeiträumen eisfrei und damit schiffbar ist und sein wird. Russland und China haben die Route schon befahren, auch Südkorea jetzt kürzlich. Was erwartet ihr in der Hinsicht? Wird das zukünftig eine ganz normale Handelsroute wie andere auch?
Ich kann gerne anfangen. Ja, also meine erste Professur war in Norwegen für den nachhaltigen Schiffstransport in der Arktis, weil da der Hype relativ groß war und die ersten Modelle gezeigt haben, dass das Eis zurückgeht und dass da Möglichkeiten bestehen, in Gebiete für Öl- und Gas-Explorationen vorzudringen oder eben auch für Transitoperationen. Das ist natürlich ein Gebiet, das bislang sehr wenig belastet ist. Und es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, das auch sinnvollerweise so zu lassen. Die Vorteile, die dadurch entstehen, sind natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Wenn wir dort langfahren können, dann nur so als einfaches Rechenbeispiel, wenn wir eine Transitoperation im Jahr mit einem Schiff durch die arktischen Gewässer machen können, von Europa nach Fernost, dann sparen wir durch die Kürze der Zeit im Jahr ungefähr 20 Tage ein. Wenn wir das jetzt auf 20 Jahre Schiffsleben hochrechnen, dann können wir ein Jahr mehr mit dem Schiff ungefähr Geld verdienen. Also nur um diese Größenordnung dafür zu haben. Es sind im Wesentlichen die Treibstoffersparnisse durch die kürzere Route. Aber jeder, der da einmal langfährt, anstatt durch den Suezkanal, wird da mindestens vielleicht 1,5 Millionen an zusätzlichem oder Gewinn haben, weil er das an Treibstoffkosten nicht hat. Deshalb der Anreiz ist da. Darf aber auch nicht vergessen, dass Russland natürlich sagt, bis zum Nordpol gehört das Gewässer uns. Und in dem Bereich ist es tendenziell eisfrei. Wenn das politisch akzeptiert ist, dort lang zu fahren, dann ist das vielleicht eine valide Variante. Aber es gibt auch in dem ganzen Bereich keine Häfen, die große Schiffe aufnehmen können in einem Havariefall. Also das ist ein sehr komplexes Thema. Da kann man natürlich mit Einzelverkehrsträgern durchfahren und auch einen Vorteil erzielen. Aber die Gesamtsystematik ist ja so, dass der Rest des Verkehrsflusses ja wie so ein Linienbussystem. Der fährt einfach immer, da sind die gegebenen Haltestellen, jeder kann ein- und aussteigen, mehr oder weniger. Und wenn da jetzt noch diese zusätzlichen Wettereinflüsse wie eben Eis und Arktis, auch ohne Eis, ist jetzt nicht Ostsee oder Nordsee, noch dazukommen, dann wird das Ganze nicht unbedingt mehr so gut planbar. Und deshalb haben die in der Regel bislang die meisten davon Abstand genommen, dafür solche Spezialschiffe anzufertigen, die diese Bedingungen, die an wenigen Tagen im Jahr auftreten, auch noch quasi aufnehmen zu können. Deshalb sehe ich das als relativ skeptisch. Für besondere Anwendungen ist es valide, aber aus der Naturschutzseite würde ich auch hoffen, dass man da nicht noch unbedingt langfahren müsste, um das auch noch durch Emissionen quasi zu belasten.
Um das vielleicht zu ergänzen, als Umweltwissenschaftlerin muss ich da natürlich das noch einmal betonen. Die Arktis ist ein ganz besonderer Lebensraum, ganz besondere Ökosysteme, die ja, wie schon genannt, bisher eher unberührt sind. Und die Schiffe haben ja nicht nur Auswirkungen in Emissionen, sondern auch in Lärm, in Flüssigkeiten und Ölen und allem, was ins Wasser kommen kann, dort, wo sie langfahren. Ganz zu schweigen von Havarien in so einem Ökosystem. Und dazu kommt noch, solange die Schiffe mit Schweröl oder prinzipiell Öl, was noch sehr stark Ruß bildet und ähnliche Schadstoffe ausstößt, dort langfährt. Also dann rieselt der Ruß eben auf die Eisfläche und verändert die Albedo und kann so halt auch noch zu zusätzlichen Klimawirkungen führen, also zur Erhitzung. Und deswegen ist das noch ein weiterer Effekt, der, solange wir noch Eis in der Arktis haben, eine Rolle spielt.
Auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr, ich kann gerne noch stundenlang so weiter plaudern, aber das müssen wir erst die Aufnahme irgendwann beenden, weil wer soll das alles hören? Deswegen in aller Kürze nochmal zum Abschluss. An euch beide nochmal die Frage, Nora, vielleicht starte ich mit dir. Woran zeigt sich in den nächsten Jahren, ob die Transformation des Schiffsverkehrs gelingt und was braucht es dafür?
Also offensichtlich, denke ich, sehen wir es daran, ob in den nächsten Jahren endlich vermehrt alternative Kraftstoffe genutzt werden und ob diese Produktion auch von den Kraftstoffen sich erhöht. Und was es dafür braucht, ist eben meines Erachtens nach vor allem diese regulatorische Sicherheit und Langfristigkeit, auch in Bezug auf die Klimaziele, die ja in verschiedenen Ländern auch immer wieder zur Diskussion stehen. Und daher wäre halt eine Entscheidung auch bei der IMO wünschenswert, um eben global das richtige Signal zu senden.
Danke. Mit zur Diskussion stehenden Klimazielen kennen wir uns hier in Österreich auch gerade ganz gut aus. Sören, auch selbe Frage an dich.
Ja, das kann ich nur unterstützen, was Nora gesagt hat. Wir brauchen zielführende, verbindliche Regulatorik, die uns einfach eine Sicherheit über die Laufzeit von Schiffsleben ermöglicht, also 25 Jahre. Und glücklicherweise aus meiner Wahrnehmung ist der Markt, auch wenn er jetzt natürlich wieder ein bisschen ins Stolpern geraten ist, was Investitionen in Innovationen, in emissionsreduzierende Technologien und Treibstoffe betrifft, gekommen. Aber da sind noch sehr viele, die genau wissen, das ist natürlich zyklisch. Jetzt haben wir wieder ein bisschen ein Tief, aber das wird sich genauso wieder in die andere Richtung bewegen, vor allem, weil die Laufzeit von den Schiffen so lange ist. Also wir können heute kein Schiff bauen, das nicht sich zumindest Gedanken darüber macht, wie wir das irgendwie nachrüsten, ergänzen können oder Ähnliches, wenn die Technologiereife gegeben ist. Da arbeiten wir jeden Tag dran und da sehe ich auch, dass sich da einiges bewegt und dass immer mehr Möglichkeiten bestehen und wir von diesem Henne-Ei-Problem wegkommen, dass quasi die Technologie und der Treibstoff zeitnah verfügbar ist und dass er dann auch zu einem stabilen Preis verwendet werden kann oder die Technologie. Und im Moment sind wir da eben an einem sehr spannenden Punkt, wo ganz viel Bewegung überall drin ist und man noch einiges bewegen kann und das in die richtige Richtung. Und wenn wir das gemeinsam machen, dann kann das gut werden.
Super. Vielen Dank. Es ist immer schön, wenn eine Folge mit so einem optimistischen Ausblick endet. Danke dir. Ja, und damit sind wir nun bei unserer traditionellen Abschlussrubrik angelangt, dem Fundstück. Nora, hast du uns etwas mitgebracht?
Ja, ich habe ein bisschen überlegt und natürlich findet man irgendwie ganz tolle Studien und Policy Briefs bei uns auf der Seite öko.de, aber ich würde, glaube ich, gerne ein Buch empfehlen. Wer nämlich wissen möchte, was jenseits unserer Küsten passiert, dem würde ich gern Outlaw Ocean von Ian Urbina empfehlen. Das Buch beleuchtet nämlich die Hochsee, also die internationalen Gewässer, und zeigt halt diesen außergewöhnlichen Lebens- und Wirtschaftsraum. Und in dem stößt halt staatliche Kontrolle oft an ihre Grenzen und dadurch entsteht halt eine teilweise gesetzlose Welt und dadurch auch der Titel Outlaw Ocean.
Sehr spannend. Das, ich schaue gerade, gibt es auch auf Deutsch die gesetzlose See, ein Augenzeugenbericht. Cool. Genau. Gehen wir in die Shownotes. Vielen Dank. Sören, hast du
uns ja etwas nee, gerne. Ich bleibe ein bisschen näher beim Thema und bei dem, mit dem wir uns im Moment täglich beschäftigen. Und da ich gerade das Zeitraffer-Video vom Bau unserer Technologieentwicklungsplattform Modularis gesehen habe, kann ich da empfehlen, mal auf unserer Internetseite nach dem Bautagebuch zu schauen. Denn was wir Besonderes machen, ist, wir bauen eine eigene Plattform, ein Schiff, auf dem wir diese ganzen Zukunftstechnologien unter Realbedingungen weiterentwickeln und testen bis hin zur Zertifizierung bringen können und leisten damit einen wesentlichen Beitrag, wie wir diese zum Teil Fragezeichen, die viele haben, wird es denn funktionieren, wenn ich das jetzt auf dem Schiff einbaue, einfach wegnehmen, weil wir zeigen schon von Anfang an in der Entwicklung, dass es auf dem Schiff stattfinden wird. Und da findet der Stapellauf am 17.09. statt und da fiebern wir ganz groß drauf zu, dass wir dann zum ersten Mal unsere Plattform schwimmend im Wasser sehen und da werden noch ganz viele spannende Inhalte dazu kommuniziert werden und man kann sich jetzt schon einiges anschauen, wie das denn aussieht und was wir darauf alles machen können.
Sehr cool. Das werde ich gleich im Anschluss tun. Klingt super, auch in den Shownotes zu finden. Ich selbst bewege mich ein bisschen vom Thema weg, aber wo du jetzt gerade sagtest, du hast in Norwegen gelehrt. Ich bin am vergangenen Wochenende tatsächlich zufällig auf eine norwegische Fernsehserie gestoßen, die bereits mehr als 10 Jahre alt ist und auf der Arte-Website zu sehen ist. In der deutschen Version heißt sie Occupied, die Besatzung. Es geht darum, dass die norwegische Regierung entscheidet, aus Klimagründen die Öl- und Gasproduktion einzustellen. Daraufhin gerät Norwegen dann unter russische Besatzung, die von der EU toleriert bzw. sogar gefördert wird, um weiterhin die norwegischen fossilen Energieträger zu erhalten. Ihr beiden nickt, wahrscheinlich kennt ihr sie. Ich kannte sie bislang noch nicht. Ich habe jetzt auch nur die ersten, ja, so 1,5 Folgen gesehen, aber auch wenn die Serie nicht auf allen Ebenen realistisch ist, finde ich das Konzept aus mehreren Gründen interessant. Zum einen natürlich die Gefahr durch Russland, die nicht unrealistisch ist. Dann zum anderen ist aus einer Energieperspektive Norwegen ja sowieso ein super spannender Fall für uns Energiewende bewegt, in mancherlei Hinsicht ein Vorbild, etwa was die Elektrifizierung der Mobilität angeht. Zugleich gründet der Wohlstand Norwegens in nicht unwesentlichen Teilen auf dem massiven Export von Öl und Gas. Und es gibt ja gerade wirklich auch einen kleinen Konflikt zwischen Norwegen und der EU, aber nur genau andersherum als in der Serie. Denn Norwegen will in der arktischen Barentssee weiter Öl und Gas fördern. Die EU hat zumindest bis dato ein Verbot gefordert, wobei das jetzt, glaube ich, aus sicherheitspolitischen Überlegungen sich auch ändern könnte. Naja, und dann natürlich noch grundsätzlich die hochaktuelle Frage der Abhängigkeiten von Öl und Gas, von einzelnen Lieferländern, von all dem politischen Chaos, das damit einhergeht. Und das Interessante ist, die Serie ist über 10 Jahre alt, also noch vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, weit vor dem derzeitigen Krieg am Persischen Golf. Aber diese Themen bleiben einfach aktuell, solange die Abhängigkeiten aktuell bleiben. Und wie wir uns daraus lösen können, dazu arbeiten nicht zuletzt wir in der österreichischen Energieagentur. So, genug davon. Alle Fundstücke finden sich wie gewohnt in den Shownotes. Damit bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Danke, Nora.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Und danke, Sören.
Auch von mir danke, dass ich dabei sein durfte.
Ich finde, das war ein super interessanter Austausch. Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs erneute Dabeisein und Durchhalten. Und bis zum nächsten Mal bei Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.